Hallo und herzlich willkommen zum Tatort Steuern, heute mit einem Spezialgast, heute mit Professor Dr. Jens Bülte, dem Lehrstuhlinhaber für Steuerstrafrecht an der Universität Mannheim. Und wir werden uns heute mit einer Frage beschäftigen, die im grenzüberschreitenden Aspekt Österreich-Deutschland gar nicht so unterschiedlich behandelt wird, nämlich mit der Frage grobe Fahrlässigkeit oder aus deutscher Sicht mit der gehörigen Sorgfalt, mit der Leichtfertigkeit. Vielleicht kurz zur Einleitung. Professor Bülte hat den Lehrstuhl für Steuerstrafrecht. Das ist übersetzt in Österreich Finanzstrafrecht. Und ich habe den Vortrag, den wir heute jetzt in Kernauszügen vielleicht wiederhören, ja, schon mal bei ihm live gehört, bei der Steuerstrafrechtstagung in Berlin. Und da ist mir ein tolles Beispiel hängen geblieben zum Thema grobe Fahrlässigkeit. Und das möchte ich vielleicht eingangs bringen und dann einfach alle Zuhörer auf den Punkt zu bringen. Das ist mir hängen geblieben. Da hast du gesagt, Jens, naja, es macht einen Unterschied, ob man etwas wissen kann oder etwas wissen muss. Und du bringst dann das Beispiel. Bei der Millionenshow ist es so, man kann die Antwort auf eine Frage wissen, ja, aber man muss sie nicht wissen. Ja. Das heißt, hier ist genau das Thema, wenn ich die Frage nicht beantworte bei der Millionenshow, dann hätte ich das wissen können, aber ich hätte es nicht wissen müssen. Und dort drin, darin ist dieser normative Unterschied und der bringt sie oft sehr schön auf den Punkt, denn wenn ich Entscheidungen bekomme von Finanzstrafbehörden, von Strafverfolgungsbehörden, insbesondere zum Thema Fahrlässigkeit, dann liest man dort sehr oft in der Entscheidungsbegründung, der Unternehmer hätte wissen können, dass dieser Umsatz mit dem und dem Steuersatz belastet ist. Oder der Unternehmer hätte wissen können, dass hier keine UID-Nummer und dergleichen vorlag. Wissen können ist eines, aber wissen müssen ist das normativ Verbindliche. Und ich hoffe, ich habe das richtig auf den Punkt gebracht. Aber ich würde jetzt dich dazu bitten, Jens, vielleicht, worauf kommt es hier aus deiner Sicht an beim Thema Leichtfertigkeit oder grobe Fahrlässigkeit und vielleicht insbesondere auch mit den Gesichtspunkten, die wir hier aus grenzüberschreitender Sicht zu beachten haben.
Ja, vielen Dank, lieber Johannes, für die freundliche Einladung zu eurem großartigen Podcast. Also ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Diese Frage der Fahrlässigkeit wird dann deutlich, wenn man die Entscheidungen sieht, in denen Gerichte, auch in Deutschland, nicht nur in Österreich, dann können und müssen verwechseln. Und das sehe ich nicht nur in Examensklausuren bei Kandidatinnen und Kandidaten, sondern auch dann bei Gerichten, dass wir uns vor Augen führen müssen, dass die Fahrlässigkeit, egal ob es jetzt leichte, mittlere oder grobe Fahrlässigkeit ist, Leichtfertigkeit, wie wir in Deutschland zur groben Fahrlässigkeit sagen, dass das Verletzung von Rechtspflichten sind oder denen zugrunde liegen. Und eine Rechtspflicht kann immer nur dann gegeben sein, wenn ich etwas muss. Und daraus lässt sich dann allein schon herleiten, dass dieses Wissen müssen notwendig ist, um eine Pflichtverletzung zu begründen, um ein Fehlverhalten vorzuwerfen. Wenn ich nur sage, du hättest dieses und jenes tun können, dann sind das Optionen, die ich aufzeige. Und mehr ist das nicht. Und das bedeutet, dass ich da sehr genau darauf achten muss, dass insbesondere in behördlichen und gerichtlichen Entscheidungen unterschieden wird zwischen dem Müssen, das ist die Pflicht, und dem Können, das könnte man als Obliegenheit bezeichnen, also die Pflicht gegen sich selber. Es wäre klug, wenn ich bei der Millionenshow die Frage beantworten kann, dann kriege ich viel Geld dafür. Aber ich muss es nicht, es folgen keine Rechtsnachteile für mich daraus, also keine Sanktionen. Und das ist der zentrale Punkt, dass man an der Stelle schon einhakt und deutlich macht, dass es hier um Pflichtverletzungen geht. Und um auf deine Frage zum Thema grenzüberschreitende Sachverhalte zu kommen, das Thema ist mir besonders deutlich geworden bei der Diskussion in Deutschland über die Frage bei der Beteiligung an Umsatzsteuerkarussellen. Da steht ja in der Rechtsprechung des EuGH und sowohl im deutschen als auch im österreichischen Recht, wer an einer solchen Umsatzsteuerhinterziehungsstruktur über die Grenzen mitwirkt, obwohl er hätte wissen müssen, dass er eingebunden wird in ein solches Karussell, der bekommt keine Steuerbefreiung, der kann die innergemeinschaftliche Lieferung, muss die eben versteuern, müsste sie versteuern, kann keinen Vorsteuerabzug geltend machen. Und da hat man bei uns in Deutschland zum Teil argumentiert, sowohl in der Literatur als auch in der finanzgerichtlichen Rechtsprechung, dass man gesagt hat, naja, dieses Wissen müssen, muss Leichtfertigkeit sein, grobe Fahrlässigkeit sein, mit dem Argument, naja, es steht ja müssen im Text und nicht können. Und können wäre leichte Fahrlässigkeit und müssen wäre grobe Fahrlässigkeit. Und das ist schlicht Unsinn. Das ist schlicht falsch, denn wie bereits gesagt, können bedeutet rechtlich gesehen erstmal so viel, wenn ich etwas nicht kann, kann man mir nicht vorwerfen, dass ich es nicht getan habe. Das heißt, das Können ist notwendige Voraussetzung für die Fahrlässigkeit, aber nicht hinreichende. Und da muss die Pflicht dann dazukommen, damit ich überhaupt davon ausgehen kann, dass ich jemandem etwas vorwerfen kann. Und da sieht man schon, wie wichtig diese Fahrlässigkeitsfragen nicht nur im Bereich der groben Fahrlässigkeit oder der Fahrlässigkeit im Steuerstrafrecht sind. Bei uns in Deutschland auch noch bei der Einziehung, da spielt die Leichtfertigkeit noch eine Rolle, bei der Haftung spielt es eine Rolle, sondern dass wir sogar die Fahrlässigkeitsfragen, die bei uns in Deutschland komplett vernachlässigt sind, dass wir die sogar im objektiven Tatbestand noch haben. Das Spannende an dieser innergemeinschaftlichen Lieferung und Vorsteuerabzug ist ja, dass ich den Steuertatbestand von der Fahrlässigkeit abhängig mache. Und dann brauche ich im Vorsatz nochmal Vorsatz hinsichtlich der Fahrlässigkeit. Ich kenne keine Konstruktion, wo das so funktioniert.
Aber das ist schon mal ein sehr spannender Gesichtspunkt. Vielleicht auch übersetzt dann für unsere Zuhörer. Bedeutet es, dass wir in unserem Beispielfall in einem ersten Schritt mal schauen müssen, gibt es eine Sorgfaltspflichtverletzung? Das heißt, wir müssen zunächst einmal ausarbeiten, was ist der Sorgfaltsmaßstab? Denn am Sorgfaltsmaßstab wird dann die Pflichtverletzung festgemacht und die Pflichtverletzung muss ja dann auch eine Verletzung desselben sein. Das heißt, in einem ordentlich begründeten Urteil ist allein schon die Verletzung der gehörigen Sorgfalt ein nicht zu unterschätzender Begründungsaufwand für den Richter, weil er in einem ersten Punkt den Sorgfaltsmaßstab begründen muss und dann aufzeigen muss, welche Pflicht der konkrete Unternehmer nicht nachgekommen ist, welche Pflicht er verletzt hat. Und erst dann stellen wir uns ja die Frage, welchen Grad des Verschuldens diese Verletzung genommen hat. Und das ist ja dann die, wenn man so will, letzte Frage oder das letzte Puzzlestück, das man dann lösen muss, wo dann die unterschiedlichen Formen der Pflichtverletzung auch den Verschuldensgrad determinieren müssen. Siehst du das ähnlich, wenn du jetzt auf den Punkt kommen würdest, woran haken bei dir Entscheidungen, die du siehst, wo passieren dort die meisten Fehler, wenn du eine Entscheidungsbegründung liest zum Thema Leichtfertigkeit oder Sorgfaltspflichtverletzungen? Was würdest du da für dich so festmachen können?
Ich denke, vieles scheitert an der hinreichenden Ausdifferenzierung. Du hast das ja schon sehr deutlich gemacht. Ich brauche erstmal die Feststellung des Verschuldensmaßstabs, des Fahrlässigkeitsmaßstabs. Das ist Schritt 1. Das setzt aber voraus, dass ich den Sachverhalt sauber aufgeklärt habe. Ich muss ja genau wissen, wem werfe ich hier was vor. Dann muss ich mir die Frage stellen, wenn ich erstens den Sachverhalt aufgeklärt habe, daraus einen Sorgfaltsmaßstab hergeleitet habe, dann muss ich mir die Frage stellen, konnte unser Unternehmer, um den es jetzt geht in der steuerstrafrechtlichen Konstellation, konnte der diesen Maßstab überhaupt erfüllen? Das ist eine Frage der Zumutbarkeit. Dann habe ich das Problem, dass ich die Frage stellen muss, wie wirkt sich eine mögliche Pflichtverletzung dann auf die Sanktion aus? Weil das ja im Rahmen der Schuld bei der Zumessung der Sanktion noch eine Rolle spielt. Und damit haben wir an der Stelle jetzt eigentlich nur die materielle Seite aufgedröselt. Darüber hinaus muss man sich dann die Frage stellen, welche Feststellungen brauche ich im Urteil? Also nicht nur den Sachverhalt aufklären, sondern auch dann auch im Urteil sauber feststellen. Dann muss ich mir die Frage stellen, wie komme ich zu meinem Schluss? Da kommen wir dann zu Fragen wie Rückschaufehlern, Perspektivenverzerrungen, die da eine ganz wichtige Rolle spielen, insbesondere wenn wir Richter oder Behördenmitarbeiterinnen sehen, die dann nach 30 Jahren forensischer Entscheidung über Dinge entscheiden, von denen der Unternehmer noch nie was gehört hat. Die haben eine komplett andere Perspektive. Und dann muss ich am Ende mir die Frage stellen, konnte der Unternehmer das alles berücksichtigen und das berücksichtigen dann auch selber bei der Zumessung der Sanktionen? Das heißt also, die Bestimmung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, der gehörigen Sorgfalt, verlangt auch vom Gericht und von der Behörde eine besondere Sorgfalt, um dann nicht unverhältnismäßig zu werden oder gar nicht die Grundlagen für die Sanktion zu haben. Denn was wir uns ja vor Augen führen müssen, unser Rechtssystem funktioniert nur dann, wenn der Betroffene, der Sanktionierte, eine Chance hat zu verstehen, was mit ihm passiert. Und wenn ich gar nicht verstehen kann, was habe ich denn falsch gemacht, was hätte ich denn wie anders machen können, dann schadet das, glaube ich, unserem Rechtssystem ganz massiv. Wenn man mir vorwirft, du hast das und das falsch gemacht und das hättest du besser machen können, dann kann ich das verstehen. Mhm. Und da sind wir dann schon bei der zentralen Frage des Sorgfaltsmaßstabes.
Mhm. Vielleicht da ganz spannend finde ich, habe natürlich dann deine Folien auch gelesen zu dem Vortrag, wie du konkret auf diesen Sorgfaltsmaßstab eingehst. Du bringst dann eine abgestufte Darstellung der rechtsstaatlichen Legitimation von unterschiedlichen verhaltenslenkenden Vorschriften. Also du beginnst von einem allgemein abstrakten Sorgfaltsmaßstab dann zu ungeschriebenen Regeln, Usancen, also Best-Practice-Empfehlungen, die natürlich schon eine Spur verbindlicher sind, aber auch noch sehr abstrakt sind. Dann gibt es schon bei uns, wenn man es auch im Berufsfeld festmacht, die berufsrechtlichen Standards, also die Vorgaben, die für unseren Berufsstand, für unseren Berufsethos, und da ist auch die Frage, ist es nur Ethos oder ist es schon Norm, ist es verbindlich festgelegt? Und dann gibt es ja immer, wenn man in dieser Qualität der Normen nach oben geht, gibt es ja dann auch schon Erlässe, also die ja durchaus dann generell verbindliche Anordnungen zum Ausdruck bringen, bis hin zu untergesetzlichen Regelungen und dann zu Gesetzen und EU-Rechtsakten. Also diese Abstufung dieser, ich sage es jetzt untechnisch, normativen Intensität, bringst du, kann alles ein Sorgfaltsmaßstab sein oder wie differenzierst du? Würde jeder Verstoß gegen diese genannten Regeln eine Sorgfaltspflichtverletzung begründen können oder siehst du das hier differenziert?
Das Problem gerade bei dieser Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Hierarchiestufen, der Normhierarchiestufen, ist immer, dass wir zum einen sehr klare, sehr verbindliche Regelungen mit Gesetzescharakter oder Verordnungsrichtliniencharakter der EU haben. Mit denen haben wir relativ wenig Probleme, was die Legitimität angeht, auch was die Bestimmtheit angeht. Aber wir haben häufig das Problem, dass die vielleicht auf einen Fall zugeschnitten sind, einen Fall, der leicht anders gelagert ist. Mit dem haben wir dann schon ein Problem. Das heißt, da haben wir klare Regeln und die müssen wir einhalten. Die können aber dazu führen, dass das Recht komplett unflexibel wird und nicht mehr die Realität auffangen kann. Und meistens, je weiter wir nach unten gehen auf der Skala, werden die Regelungen häufig sehr viel konkreter, sehr viel klarer, auch für viel mehr Fälle, gerade wenn du Erlasse anschaust oder Verordnungen oder so. Aber dann geht natürlich die Legitimität immer weiter runter. Das heißt, dann entscheidet nicht mehr der Gesetzgeber, nicht mehr das EU-Parlament, sondern entscheiden einzelne Behörden. Und da habe ich natürlich dann das Problem, dass mir dann die Legitimität verloren geht und damit auch die Berechtigung, strafrechtliche Vorgaben zu machen. Das Problem ist aber, dass das nicht zwingend so ist. Wir haben auch Regeln, das vorhin schon angesprochen, Berufsethos, Regeln, die keinerlei gesetzliche oder rechtsstaatliche Legitimität oder Herleitung für sich in Anspruch nehmen können, die aber sehr unspezifisch sind, dazu noch. Und da müssen wir, denke ich, in die Kognitionspsychologie gehen und unterscheiden zwischen den Regeln, die sind klar, da kann ich entscheiden, wenn ich die Regel habe, dann entscheide ich durch. Und im Gegenzug dazu, die Standards, die wir zum Teil beispielsweise im Bereich der Geldwäsche haben und Ähnliches, die sind viel weniger hoch aufgehängt, normhierarchisch, die sind viel unklarer, die ermöglichen uns aber viel mehr Flexibilität. Und häufig sind das Standards, die ermöglichen uns nur, uns auf Situationen einzustellen. Also gerade bei der Geldwäsche haben wir das zum Beispiel. Im deutschen Recht gibt es die Vorgabe, ordne dein Unternehmen so, dass du nicht an Geldwäschehandlungen teilnimmst. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Da ist klar, was ich tun soll. Aber daraus dann herzuleiten, wenn ich dagegen verstoße, habe ich mich strafbar gemacht. Das kann rechtsstaatlich nicht sinnvoll sein. Und da sind wir genau bei der Frage, die wir vorhin schon angesprochen haben. Ich muss die Standards, die Fahrlässigkeitsstandards, so klar regeln, dass der Unternehmer sie befolgen kann. Und da kommen wir letztlich dann zur letzten Stufe sozusagen, die in Deutschland und ich denke auch in Österreich so bestimmt ist, dass wir sagen, fahrlässig handelt der sich nicht so verhält, wie ein sorgfältiger, ordentlicher Angehöriger des betreffenden Geschäftskreises sich besondermaßen verhalten hätte. Also der Hausverstand würde der sagen. Ja. Und das ist natürlich unglaublich schwierig. Da ergeben sich diese Probleme mit Rückschaufehler und vor allem Perspektivenverzerrung. Dein Hausverstand als Berater ist ein anderer als meiner als Hochschullehrer. Und da sind die Hausverstände noch sehr nah zusammen. Und das ist das, was ich eben angedeutet habe. Wenn ich also einen Richter habe, der seit 30 Jahren nur Finanzstrafrecht macht oder vornehmlich Finanzstrafrecht, dann vergleiche ich dessen Perspektive mit einem Unternehmer, der zum ersten Mal mit der Strafbehörde zu tun hat. Der hat ganz andere Ideen im Kopf, ganz andere Vorgaben. Und dann müssen wir ihm sagen, du hast dich falsch verhalten. Wenn wir ihm das jetzt sagen, dann müssen wir ihm auch ganz genau sagen, wie hätte ich mich denn verhalten können? Wie hättest du dich verhalten müssen? Und das ist zum Beispiel das Problem, wir haben die Fahrlässigkeit entwickelt an den Gewaltdelikten, an der Körperverletzung, am Totschlag oder an der fahrlässigen Tötung. Und beim Straßenverkehr, da kannst du sagen, im Nebel darfst du nicht überholen. Das ist klar, das leuchtet jedem ein. Aber Du hast dein Unternehmen falsch organisiert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da muss ich auch genau sagen, wie hättest du das Unternehmen organisieren können und müssen, damit diese Fehler nicht passieren?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir kämpfen ja auch in Österreich, und das ist ja auch ein Thema, das mir in der Verteidigungspraxis sehr oft unterkommt, dass hier vom Erfolgseintritt auf die Wahrscheinlichkeit geschlossen wird. Das heißt, insbesondere in Fällen, wo ein großer Schaden eingetreten ist, beispielsweise im Bereich der Fahrlässigkeit, hier eine Steuerverkürzung gesetzt wurde von 200.000 Euro oder nehmen wir ein Beispiel 1 Million Steuerschaden, und diese 1 Million Steuerschaden wird dann häufig in der Begründung verwendet, um zu sagen, weil der Betrag so hoch war, musste er in die Augen fallen und ist deswegen die Fehlerquelle grob fahrlässig verschuldet. Woraus damit eigentlich aus der Höhe des Erfolges rückgeleitet wird auf die Erkennbarkeit der Fehlerquelle und somit auf die Erkennbarkeit und Auffälligkeit des Sorgfaltsverstoßes. Das heißt, das ist ja auch eine Form der Verzerrung, mit der man sich häufig gegen konfrontiert sieht. Und dann kann man ja oft das Beispiel bringen, versetzt in die Rolle des Beschuldigten, der diesem Fehler unterlaufen ist, muss ich ja ex ante beurteilen und mich zurückversetzen in dieser Tatrekonstruktion, in welchem Setting der in Raum und Zeit gehandelt hat und ob es dort wirklich dieses Umspringen der Ampel von Gelb auf Rot gegeben hat, sodass in die Augen fallend klar war, dass hier mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Erfolg eintreten könnte. Und das kann ich ja nicht allein von der Höhe des Schadens abhängig machen, denn ich bringe dann immer dieses Beispiel, der Steuerpflichtige setzt einen Umsatzsteuerschlüssel falsch und verletzt die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips. Ja? Dann ist die Höhe des Schadens nicht abhängig von dem Pflichtverstoß. Ja. Es kann sein, dass dieser Pflichtverstoß jetzt in einem Steuerschaden von 10 Euro oder in einem von 2 Millionen sitzt. Ja. Ich muss aber davon isoliert betrachtet die Frage beurteilen, war die Verletzung des Vier-Augen-Prinzips ein grob fahrlässiges Fehlverhalten, was man in der Regel bejahen wird müssen, wenn es in diesem Unternehmen standardisierte Vorgaben zur Abhandlung und Setzen von Umsatzsteuerschlüsseln gegeben hat. Umgekehrt, wenn das Unternehmen jetzt nicht diese Größenanforderungen hat und auch eine Freigabe im Einzelwege möglich war, ohne Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips, wird man hier nicht automatisch den groben Sorgfaltsverstoß ableiten müssen, weil es eben keine Pflicht gab, Vier-Augen-Prinzip einzuhalten bei der Schlüsselvergabe. Ja? Also das heißt, in beiden Fällen ist aber dann der Höhe des Schadens gewissermaßen isoliert zu sehen von dem Pflichtverstoß. Denn die Höhe des Schadens ist abhängig, wie viele Umsätze in der Zwischenzeit reingekommen sind, ob dieser Schlüssel in einem Geschäftsfeld gesetzt wurde, wo viel Traffic ist, wo wenig Traffic ist. Also das ist dann einfach, das hat man nicht mehr im Griff. Und da ist es dann oft aus Sicht der Verteidigung das Thema, dass man versucht, ein Bild zu zeichnen, um den entscheidenden Richter oder den entscheidenden Verwaltungsbeamten betroffen zu machen, dass ihm dieser Fehler in der konkreten Situation auch hätte passieren können. Denn wenn dies der Verteidigung gelingt, dann wird er mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit gegen sich selbst agieren und sich selbst bestrafen, weil er ja doch in gewisser Weise dann sich selbst auch zur Maßfigur nimmt, zumindest bei dieser Entscheidung. Ja. Das sind Fälle, wo ich deine Einschätzung durchaus teile zur Perspektiv- und Rückschauverzerrung, und die sich ja relativ oft auch in dem täglichen Geschäft der Verteidigungspraxis stellen. Ja.
Also dieses Problem von der Schadensfolge auf die Vorhersehbarkeit zu schließen, da gibt es dieses Beispiel, was in der deutschen Literatur immer wieder auftaucht. Wenn das so wäre, wenn ich von der Schwere des Schadens auf die Erkennbarkeit schließe, dann würden Fehler von Fluglotsen, das wäre immer erkennbar. Mhm. Denn wenn Fluglotsen Fehler machen, der Schaden der ist unabsehbar, da gibt es Katastrophen. Und insofern kann es auch sein, dass die Fehler machen, die nicht unbedingt vorhersehbar diese Folgen haben müssen unbedingt. Mhm. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, das in den Kontext zu setzen. Ein Riesenschaden muss ja nicht unbedingt ein Fall sein, in dem ein schwerwiegender Fehler begangen worden ist. Gerade wenn mit hohen Summen hantiert wird. Und das ist ganz wichtig, dass man das berücksichtigt, du hast es ja schon sehr deutlich gemacht, dass man nicht nur die Perspektive sehr genau im Blick hat, sondern sich eben nicht dieses Prinzip, hinterher hat man es immer vorher gewusst, verlässt und sich da genau überlegt, unter welchen Aspekten War es denn vielleicht, wäre eine andere Lösung möglich gewesen? Und da schlägt die Erkenntnispsychologie vor, dass man sich andere Lösungswege überlegt, wie es hätte anders ausgehen können, um deutlich zu machen, das ist jetzt kein Automatismus, dass durch diesen Fehler automatisch dieser Schaden entsteht, sondern dass man auch in der Verteidigung deutlich macht, das war eine Möglichkeit, wie es laufen konnte.
Ja.
Aber es hätte genauso gut auch so oder so laufen können. Und wenn man da möglichst viele realistische und nachvollziehbare Narrative dagegen setzt, dann ist das sicherlich ein Verteidigungsansatz.
Ja, super. Also ich sehe das ganz genauso und freut mich, dass du das auch bestätigst, weil daran, das sind schon die Windmühlen, mit denen der Berater kämpft. Und dann auch, und das ist ja auch das Thema, dass das Narrativ, wie du es reinbringst, ja, das wird ja, auch wenn wir eine amtswidrige Ermittlung der Wahrheitspflicht haben, letztlich in dem Bereich oft nur dann entsprechend verfolgt, wenn hier die Verteidigung entsprechende Beweisanträge stellt, entsprechendes Vorbringen erstattet. Also wir merken ja dann auch sehr oft in der Verteidigung, dass hier der Bias sehr stark verteidigungslastig ist, dass man diese Narrative, diese unterschiedlichen, wie soll man sagen, ja, Geschehensabläufe, die genauso denkbar gewesen wären, aber halt dann nicht sich verwirklicht haben, dass man die darstellt, rekonstruiert, und das ist Job des Verteidigers, vielfach hier diese alternativen Narrative, diese alternativen Szenarien auf den Tisch zu bringen, um dann den Eintritt des konkret Verwirklichten in einem anderen Licht darzustellen. Und ich glaube, das ist dann schon auch Job der Verteidigung, hier ein Alternativszenario zu zeichnen. Ja.
Gut, das ist aber auch Aufgabe des Gerichts, denn auch das Gericht hat ja die Wahrheit zu ermitteln. Und auch wenn ich natürlich im Grundsatz, nach dem Grundsatz in dubio pro reo nicht verpflichtet bin, jede abstruse oder abwegige Theorie dagegen zu halten und zu sagen, es könnte auch so gewesen sein, sondern nur die, die realistisch in Betracht kommen, muss ich natürlich mir auch die Frage stellen, was hätte ansonsten passieren können? Und das ist natürlich dann eine wichtige Aufgabe, dass das Gericht sich nochmal auf die Frage hin kontrolliert. Denn wir sind vor Rückschauverzerrungen. Sind wir auch dann nicht gefeit, wenn wir uns dessen bewusst sind? Auch das hat die psychologische Forschung herausgefunden, dass die Verzerrungen weiterhin vorkommen, selbst wenn ich weiß, dass ich diesen Rückschauverzerrungen unterliege. Und das muss sich eben jeder Beteiligte an einem solchen Verfahren immer vor Augen führen, dass da ein zentrales Problem liegen kann. Und mich erinnert jetzt diese Frage, diese Verzerrung, die dann häufig auch zu kognitiven Fehlschlüssen führt oder Kurzschlüssen führt, die erinnert mich zum Teil so ein bisschen an die Diskussion in Deutschland über das Verschleifungsverbot. In Deutschland ist ja diese Frage diskutiert worden, kann ich aus der Pflichtverletzung automatisch schon auf den Schaden schließen? Gerade bei der Untreue, die bei uns ja ein Riesenthema ist. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, du musst feststellen, getrennt voneinander und auch beziffert den Schaden, selbst wenn du die Pflichtverletzung festgestellt hast. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass in manchen Bereichen des Vermögensstrafrechts, auch des Steuerstrafrechts, dieser Schluss, den wir früher im materiellen Recht zum Teil hatten, auch aufs Prozessrecht übertragen wird und gesagt wird, wenn ich also eine Pflichtverletzung bejahen kann, dann kann ich damit auch direkt die Verbindung zum Erfolg bejahen. Und ich glaube, da müssen wir vorsichtig sein, dass wir da keine, es ist jetzt sehr untechnisch gesprochen, aber keine kognitive Verschleifung vornehmen.
In Österreich ist es ja zum Beispiel sehr konkret in der Bestimmung des § 8 Finanzstrafgesetz geregelt, wo ja aufgrund der Pflichtverletzung der Eintritt des Erfolges geradezu vorhersehbar war. Also da, wo ja im Prinzip die Pflichtverletzung immer auch in Bezug zur Wahrscheinlichkeit des Erfolgseintritts gesehen wird. Was ja, glaube ich, in der Begründung von Urteilen, zumindest meine Erfahrung lehrt das, sehr selten der Fall ist. Nämlich, wie du sagst, es wird die Pflichtverletzung begründet, es wird der Schaden begründet und dann wird daraus geschlossen, weil es eine Pflichtverletzung gab, weil es einen Schaden gab, muss automatisch auch dieser Konnex dazwischen gegeben sein. Wo allerdings das Gesetz sagt, es muss ja aufgrund dieser Pflichtverletzung geradezu vorhersehbar gewesen sein, dass dieser Schaden eintritt. Und das ist ein Punkt, wo man zumindest als Verteidiger schon auch kritisch die Urteile oder auch Strafentscheidungen lesen sollte. Gerade die unterinstanzlichen Behörden oder Ermittlungsbehörden machen sich hier wenig Arbeit, überhaupt diesen Lückenschluss zu schließen. Und damit ist diese Entscheidung ja auch angreifbar in einem Rechtsmittelweg.
Ja, nur, also verzeih mir, wenn ich das so deutlich sage, ich glaube, dann ist es zu spät. Die entscheidende Frage ist, dass man dem Gericht bzw. der Behörde vorher deutlich macht, wo dieses Problem liegt und den Beteiligten vorher deutlich macht, was ins Urteil oder in die Entscheidung rein muss, dass ich eben sagen muss, das und das waren die Umstände, aufgrund derer hätte er das vorhersehen können und aufgrund dieser Umstände gab es auch eine Pflicht, das vorherzusehen, also vorhersehen müssen. Und dann muss ich natürlich noch deutlich machen, woraus ergibt sich, dass ich beispielsweise Maßnahmen hätte ergreifen müssen, die mir die Möglichkeit geben, etwas vorhersehen zu sehen. Es muss ja nicht immer nur das Vorhersehen sein. Es kann ja auch sein, dass ich bestimmte Compliance-Maßnahmen vornehmen muss und man mir das vorwirft und ich dann sagen muss, ja, aber ich habe doch andere Maßnahmen vorgenommen, die genauso anerkannt sind. Und dass dann wichtig ist, dass das Gericht ähnlich wie im Revisionsrecht, zumindest in Deutschland, im österreichischen Revisionsrecht kenne ich mich nicht aus, aber im deutschen Revisionsrecht sagt der BGH regelmäßig, wir dürfen unsere Entscheidung, Senat des BGH, nicht an die Stelle des Ausgangsgerichts setzen. Und genau das passiert, das droht zu passieren in Unternehmen, wenn das Gericht sagt, naja, das Problem hättest du so lösen müssen. Und wenn dann der Unternehmer sagt, ich habe es aber so gelöst, dann sagt das Gericht, das war aber falsch. Und dann muss man eigentlich je nach Konstellation einen Sachverständigen haben, der sagt, naja, technisch könnte man das Problem so, so oder so lösen. Das war State of the Art. Und wenn das Gericht dann sagt, naja, hier siehst du es ja, es war die einzige Möglichkeit, State of the Art, das Problem zu lösen, dann habe ich eine Pflichtverletzung.
Ja. Also das ist ein super Schlusswort, finde ich, weil da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich sage auch, der größte Hebel in der Verteidigung liegt im Ermittlungsverfahren. Das heißt, es noch im ganz konkreten prozessualen Vorfeld hier einzuwenden und möglichst bald den ersten Schleudersitz nach oben zu bekommen und nicht zu warten, bis jetzt eine Anklageschrift am Tisch ist. Wir haben halt in Österreich bei Fahrlässigkeitsverletzungen nie eine Anklageschrift, ist ja alles verwaltungsbehördlich zuständig, aber hier sich im Vermittlungsverfahren konkret einzubringen und einfach den Sachverhalt so rauszuarbeiten, dass man hier klar ableiten kann, dass schon dieser Pflichtverstoß nicht in der erforderlichen Schärfe eingetreten ist. Und ich glaube, das ist wichtig und das sollten wir auch den Kollegen mitgeben. Bitte nicht warten, bis die Entscheidung am Tisch liegt. Aktiv verteidigen heißt Einbringung im Ermittlungsverfahren zur Sachverhaltsaufklärung beitragen, dort die ganz klar den Verteidigungsansatz zu bringen, Sachverhaltsvorbringen zu erstatten. Je weiter man nach oben kommt, desto verfahrener ist die Situation, weil man dann immer mediatisiert wird durch eine Entscheidung, die auf ihre Richtigkeit überprüft wird. Also ich glaube, damit möchte ich mich bei dir, lieber Jens, ganz herzlich bedanken für diese fundierten Einblicke und freue mich auf eine weitere Folge.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.